Checkin und Aufgetischt.
Ja, liebe Leute, dann herzlich willkommen bei Folge Nummer 8 hier bei Checkin und Aufgetischt. Eine bisschen längere Pause als sonst, einen Monat hattet ihr Ruhe von uns. Jetzt bekommt ihr uns wieder auf die Ohren. Ich hoffe, ihr freut euch genauso wie wir. Heute sind wir in der Halle 02 hier in Heidelberg. Meine absolute Lieblingslocation hier in Heidelberg, kann ich einfach so sagen. Und heute haben wir den lieben Phil zu Gast. Stell dich gerne mal vor, wer bist du, was machst du?
Wir fangen direkt mal an. Servus, ich bin der Phil, bin hier in der Halle Projekt- und Produktionsleitung, arbeite hier jetzt schon 11 Jahre circa, habe hier mal wie viele von uns, die jetzt mittlerweile hier auch festarbeiten, als Aushilfe angefangen, wollte mal so ein bisschen den Sommer überbrücken, ein bisschen irgendwie jobben, mal was anderes sehen. Ähnlich wie du gerade das gesagt hast, war ich eigentlich Fan von der Location, fand's cool, hatte Bock, da ein bisschen den Sommer Geld zu verdienen und einfach mal was Neues zu sehen. Und bin hier hängen geblieben. Seitdem, gab mal einen Sticker, den Inside-Mitarbeiter gemacht haben, Falle 02. Und wenn man hier einmal anfängt zu arbeiten, ist es schwer, wieder loszukommen. Gibt auch einige, die haben da mal eine Zeit lang irgendwo anders gearbeitet und sind dann doch wieder irgendwie zurückgekommen als Aushilfe, auch neben dem Hauptjob. Deswegen, es spricht, glaube ich, sehr für uns als Arbeitshaus.
Ja, und was hat dich dazu gebracht, hier anzufangen? Oder allgemein, was war denn dein Werdegang davor, dass du jetzt gedacht hast, so komm, ich probiere es jetzt mal hier als Aushilfe?
Ja, also ich komme eigentlich aus einer ganz anderen Ecke. Ich habe lange in der Systemgastronomie gearbeitet, war selbstständig mit einem Freund zusammen, schon relativ jung, habe eigentlich die Schule abgebrochen, habe dann auch nie eine Ausbildung gemacht, sondern hatte schon immer irgendwie die Idee, so was Eigenes zu machen oder was Eigenes zu schaffen und so ein bisschen mein eigener Chef sein. Habe dann mich selbstständig gemacht mit einem Freund, mit 19 haben wir angefangen, haben ein Subway-Restaurant aufgemacht. Dann kam nach 3 Jahren das zweite und dann direkt noch das dritte dazu. Crazy. Das haben wir circa 7 Jahre gemacht. War eine krasse Zeit, ultra viel gelernt, wir waren sehr jung. War sehr prägend auf jeden Fall auch. Ganz viele Erfahrungen, die ich auch jetzt nach wie vor noch anwenden kann in meinem Berufsleben, dort mitgenommen. Wie es leider ja auch häufig in der Gastronomie ist, gerade in der Systemgastronomie, ist das personaltechnisch halt sehr schwierig und das hat zu immer größer werdender Frustration geführt. Gerade mit 3 Läden ist man dann doch auch so ein bisschen natürlich vom Personal abhängig. Gerade wenn du eigentlich 7 Tage die Woche, 14 Stunden am Tag auf hast, geht es leider nicht komplett ohne. Und da gute Leute zu finden und zu halten, ist sehr schwierig. Und da war dann irgendwann für mich der Punkt, dass ich wusste, ich kann und will und werde das nicht mein Leben lang machen. Und hatte dann so ein bisschen die Hoffnung oder den Wunsch, mal, weil man auch halt während der Selbstständigkeit natürlich sehr viel gearbeitet hat, wenig Freizeit, wenig Urlaub, das so ein bisschen nachzuholen. So viel zu reisen, auf Festivals zu gehen, dann hier und da mal so reinzuschnuppern, zu jobben, vielleicht auch ein Praktikum zu machen. War schon immer am Nachtleben interessiert, bin schon immer gerne auf Konzerte und auf Partys gegangen. Das war so früher quasi so ein bisschen mein Ausgleich. Und ja, dachte mir dann halt so eine Location wie die Halle, die früher noch schon eher alternativ geprägt war aus ihrer Ursprungszeit. Die war genauso das, wo ich mich immer wohlgefühlt habe. Das waren so auch so meine Wohnzimmer am Wochenende. Locations wie die Halle, von denen es damals noch ein paar mehr gab auch. Und dachte mir dann halt so, für den Sommer ist ganz cool und dann im Herbst geht's dann groß irgendwie auf Reise, so ein bisschen nochmal mehr von der Welt sehen. Und ja, als dann der Sommer zu Ende ging, wurde ich dann halt gefragt, ob ich nicht hier fest im Team mitarbeiten möchte, mich vor allen Dingen auch um die Gastronomie kümmern möchte. Das habe ich schon draußen so ein bisschen gerade im Food-Bereich gemacht und dachte mir dann so, ja komm, dann machst du das jetzt mal für ein Jahr oder so, dann reist du halt dann. So, es macht dir Spaß, Team passt, alles ist perfekt, warum nicht? 11 Jahre später bin ich mittlerweile Vater. Ich glaube so, das große Reisen, das kommt dann erst dann halt jetzt mit den Kids dann irgendwann. Aber ich habe es keinen Tag bereut, also ich kann wirklich, das ist nicht gelogen, sagen, ich hatte nicht einmal so, dass ich dachte, heute muss ich arbeiten gehen, fuck ey. Keine Lust drauf, mich jetzt irgendwie aus dem Bett rauszuquälen und hierher zu fahren, sondern es ist einfach für mich der perfekte Job.
Ja.
Und großes Glück natürlich auch, hier gelandet zu sein. Kann hier sehr viel eigenverantwortlich arbeiten, sehr viel mitgestalten. Genauso Sachen, die man sich halt, oder ich mir zumindest, immer wünsche beim Arbeiten. Und ja, so bin ich hier gelandet und so bin ich hier immer noch.
Mega Story, ey. Also wirklich, dass du jetzt über ein Jahrzehnt hier schon hier bist. Und ich meine, die Halle gibt es ja jetzt seit 22 Jahren
fast. 22,
genau. Jahre, ja. Also fast die Hälfte der Zeit hast du jetzt schon mitgemacht. Würdest du auch sagen, so dass die Zeit, wenn du arbeitest, jetzt auch vor allem halt gerade Wochenends, wenn die alle anderen Leute feiern gehen, stört dich das irgendwie so ein bisschen? Denkst du dir so, ach, jetzt selber auf der anderen Seite der Theke sein und was trinken, ich vermisse es schon, oder findest du da persönlich deinen Ausgleich und konntest du auch immer finden?
Genau, man muss vielleicht dazu sagen, ich bin mittlerweile echt selten am Wochenende und nachts da. Früher schon wesentlich häufiger, da war ich bestimmt bei 2/3 aller Veranstaltungen tatsächlich am Abend hier, habe auch dann viel die Abendleitung gemacht. Mit der Zeit war das dann auch so, dass ich dann gemerkt habe, so, man hat hier schon alles erlebt und gesehen. Das ist dann auch so ein bisschen Routine dann. Und ich habe dann auch gesagt, langfristig brauche ich vielleicht auch nochmal ein bisschen Perspektive, um ein bisschen was Neues zu lernen und zu sehen und zu machen. Und hatte da halt einfach auch Glück, dass es da die Möglichkeiten in der Halle gibt oder mir die Chance gegeben wurde. Weil dafür war ich eigentlich auch mal ursprünglich eingestellt. Abendleitung machen, mich um die Gastronomie kümmern. Mittlerweile mache ich vor allen Dingen Projekt- und Produktionsleitung. Sprich, ich organisiere die Veranstaltung, kümmere mich um alles, treffe die Absprachen mit den verschiedenen Gewerken und DienstleisterInnen, kümmere mich darum, dass alles quasi läuft. Im Nachgang muss das Ganze natürlich auch noch irgendwie abgerechnet werden. Habe immer mal so spannende Sonderprojekte bei uns, wie zum Beispiel jetzt den Heidelberger Herbst an der Alten Brücke auf der Nepomuk-Terrasse.
Ach ja, da waren wir auch.
Oder das war zum Beispiel jetzt, ja. Was, oder generell die kleine Freiheit ist immer so mein Projekt gewesen. Der Backstage hier unten ist auch so ein bisschen mein Baby. Wir haben auch immer noch so ein paar Sachen in der Pipeline. Manche Dinge, die werden dann was. Andere Dinge, da arbeitet man teilweise auch lange dran. Merkt dann, man kriegt es nicht finanziert oder an anderen Dingen scheitert es dann. Genau, da hat es bei mir so ein bisschen hinentwickelt. Deswegen, jetzt bin ich mittlerweile gar nicht mehr so häufig am Abend da. Also es sind vielleicht 1, 2, 3 Mal im Monat und dann oft auch nur quasi den halben Abend so über den Peak. Und wenn man merkt, jetzt läuft alles klappt, funktioniert, dann kann ich mich ausklinken. Und wir haben dann mittlerweile viele andere gute Leute ausgebildet halt fit gemacht für den Job, dass wir da auch ein cooles Team haben und es nicht mehr so was früher eher so, dass es an ein paar wenigen Personen quasi hängt, dass die das machen, sondern wir sind mittlerweile schon auch ein paar mehr, können uns dann da gegenseitig unterstützen. Und aber auch früher, wo ich in der Häufigkeit viel hier war nachts, war es dann tatsächlich auch so, dass es mich gar nicht gestört hat. Im Gegenteil, ich glaube, mir macht so ein bisschen auch das Gastgeben sehr viel Spaß. Und das ist quasi auch die Rolle, wie wir sie eigentlich immer versuchen, intern zu kommunizieren oder auch im Zweifel nach außen. Was die Abendleitung bei uns macht, das ist jetzt nicht nur so einer, der irgendwie verwaltet und schaut, dass irgendwie da technische Dinge funktionieren oder sonst so Sachen, sondern man soll halt auch gucken, dass sich alle Leute wohlfühlen. Also sowohl unsere Gäste als auch die MitarbeiterInnen, die KünstlerInnen oder auch die VeranstalterInnen. Das ist so ein bisschen das bei der Abendleitung. Mir hat es schon immer gelegen, mir hat es schon immer Spaß gemacht. Für mich hat sich das immer so ein bisschen auch angefühlt, als stehe ich quasi in meinem eigenen Laden so mit der Einstellung oder mit dem Selbstbewusstsein bin ich hier so ein bisschen auch immer rumgelaufen und habe meinen Job gemacht. Und deswegen hat sich es halt vielleicht nicht so nach Job angefühlt. Und ich glaube, das habe ich halt aus meiner vorangegangenen Selbstständigkeit auch so ein bisschen mitgenommen und habe jetzt nicht irgendwie so das in meinem Kopf komplett geswitcht mit, ich bin jetzt hier Angestellter und mache hier mein 9-to-5 und meine Aufgaben, die ich so zu erledigen habe und alles andere links und rechts ist mir egal, damit habe ich nichts zu tun. Und ja, aber früher auch war es natürlich so, da hatte man dann halt auch so gastrotypisch, wenn man am Wochenende gearbeitet hat, hat man halt unter der Woche frei, dann ist man unter der Woche weggegangen und das waren eigentlich auch oft so die spannenderen und lustigeren Abende, weil man dann halt auch dann andere Gastro-Leute getroffen hat und das dann auch nochmal ein Feiern auf einem anderen Niveau war, als jetzt am Wochenende, wo es dann eher voll ist und ja, gefühlt halt jeder unterwegs ist.
Ja, das ist auch die Sache, die ich so voll oft höre von irgendwelchen Freunden so, ja, oder auch damals, gerade eben, als es noch frisch war, als ich in der Gastro und so war, da kriegst du dann zu hören, hey, dann kannst du doch gar nicht am Samstag mitgehen und am Freitag und dann kannst du auch nicht zu dem Festival gehen, aber dann habe ich auch gesagt, so, ja, ey Leute, ich lebe ja trotzdem Montag bis Freitag, man kann ja trotzdem dann weggehen. So klar ist es dann schade, wenn man weniger mit den Freunden weggehen kann, als zum Beispiel die halt, ja, Montag bis Freitag arbeiten, aber ansonsten, wie du gesagt hast, so, dass ist eigentlich gar nicht so ein Riesending, wie man immer denkt. So diese außenstehenden Leute, außer die nicht in der Gastro arbeiten und so, die wundern sich immer, ja, dass man, wie man denn sein Leben sozusagen sich dann ja zurückholt sozusagen, was man halt verliert. Aber das ist gar nicht so schlimm, wie manche halt einfach sagen, weil es halt trotzdem einfach Spaß macht. Und ja, man hat ja während der Arbeit hoffentlich trotzdem meistens immer Spaß. Egal, wo man arbeitet, ja. Das ist halt einfach immer eine coole Sache. Ja.
Produktionsleiter und Projektleiter, hast du gesagt.
Mhm. Projekt- und Produktionsleiter.
Was steckt denn, was für eine Ausbildung braucht? Also man hat es bei dir gesehen, du bist das perfekte Beispiel. Man braucht weder Ausbildung noch Studium. Aber wenn jetzt jemand sagt nach der Schule, er will sich genau sowas werden oder in die Richtung gehen, gibt es Ausbildungen oder Studiums, wo man machen kann, um direkt oder schneller dorthin zu kommen?
Genau, also es gibt beides. Es gibt sowohl eine Ausbildung, das wäre dann Veranstaltungskaufmann oder Kauffrau. Die klassische dreijährige Ausbildung. Konnte man auch bei uns mal. Mittlerweile machen wir auch eher, dass wir duale StudentInnen ausbilden, zusammen mit der DHBW in Mannheim. Und das ist dann ein Studium auf einen Bachelor in Messe- und Kongressmanagement und Event.
Und geht wie lang?
Auch 3 Jahre, soweit ich weiß.
Okay. Ja. Das geht ja.
Genau, also es ist ganz klassisch. Man arbeitet im Betrieb auch mit. Also das ist ja das, was vielen Leuten so ein bisschen beim klassischen Studium fehlt, dass man den praktischen Teil noch so ein bisschen mit dabei hat, sondern es ist einfach sehr, sehr viel Theorie. Und dann macht man mal sein Pflichtpraktikum irgendwann für ein Semester und das war es dann quasi, wenn man nicht noch irgendwie nebenher im Studium, über einem Studium vielleicht in dem Bereich auch schon arbeitet, um Berufserfahrung zu sammeln. Und ja, so kommt man da rein. Ist ein spannendes Berufsumfeld. Ich glaube auch, dass das was ist, was jetzt nicht von KI wegrationalisiert werden kann irgendwann. Weil die Firmen, die werden das ja weiter brauchen, diese Events, gerade in dem Messe- und Event-Bereich definitiv. Es wird auch immer noch Konzerte und immer noch Partys gehen, trotz irgendwie Virtual Reality-Brillen und irgendwelchen Streaming-Angeboten. Klar wird es da vielleicht auch spannende Dinge geben, die sich auch dann bei uns irgendwie dann Auswirkungen zeigen, was das Weggehen angeht, dass es da neue Ebenen, neue Komponenten irgendwie da dabei gibt. Aber die Leute, diese Live-Erlebnisse, die man halt hat bei Konzerten oder bei Partys, die sind nicht wirklich, in meiner Meinung nach gar nicht, aber bestimmt nicht so ohne weiteres reproduzierbar.
Auf keinen Fall.
Im digitalen Raum.
Ja, also bin ich komplett deiner Meinung. Also ich bin auch persönlich jetzt, sage ich mal, der erste kleinere Schritt war ja dann auch mit so Silent Disco, dass man dann halt keine Anlage mehr hatte, sondern halt so die Kopfhörer dann drauf hatte, bin ich auch ehrlich kein Fan von. Und wenn davon die Steigerung ist, dass jeder mit seiner VR-Brille dann im Club hockt, dass du gar kein cooles Setup mehr brauchst, keine krassen LED-Screens, keine Lightshow etc., sondern dass du dann, ja, keine Ahnung, jetzt neulich kam ja diese Apple Vision Pro oder was war raus, dass jeder mit seiner komischen Brille dann in einer leeren Lagerhalle steht. So, das ist halt...
Oder halt daheim.
Ja, oder daheim eben, das ist ja dann nochmal das Schlimmere. Ja. Oh, heute geht richtig Party ab und ich hocke mich auf meinen Bürostuhl mit meiner Brille und dann wird richtig gesoffen. So.
Das ist keine Alternative. So eine Silas-Party kann schon lustig sein, das zu machen.
Es aber ersetzt das eine aber nicht. Es ist nur was
extra. Genau, das ist der Punkt.
Genau, das ist mal halt so ein Erlebnis mal anders quasi wahrnehmen. Und dafür finde ich es auch ganz nett. Es aber sonst cool, stimme ich dir auch eher zu. Für mich ist auch das kein adäquater Ersatz, weil da geht es auch schon einfach darum, je nachdem natürlich, was für eine Musikrichtung ist, aber in der Regel einfach die Anlage, die Power von so einer richtigen PA, den Bass so zu spüren, das kriegst du auch nicht mit Kopfhörern hin, egal wie gut die sind und ob das dann Dolby Atmos ist, irgendwie was bei dir dann auf den Ohren ankommt.
Keine Chance. Oder diese komischen Straps, die ich jetzt auch letztens gesehen habe, habt ihr das mal gesehen, diese Gürtel oder wie so eine Art Weste sieht das aus, die zieht man sich an und die haben so eingebaute Motoren, die sitzt ganz eng am Körper und die soll sozusagen Bass sozusagen reproduzieren, aber selbst sowas so, es macht halt einfach keinen Sinn. Also jeder, der schon mal live bei einem Konzert war, weiß einfach, und gerade bei Akustikkonzerten auch erst recht, das ist halt auch nochmal ein ganz anderes Feeling, wenn vor dir live eine E-Gitarre gespielt wird und das Schlagzeug, als wenn du,
ist es. DJ-Setup oder auch einfach in der Menge zu stehen.
Oder das halt
mit
einfach.
Mit den Leuten. Ja. Also das war was ich während der Pandemie extrem gemerkt habe, wie sehr mir das fehlt, unter Menschen zu sein.
Ja.
So, obwohl man ja auch seinen Freundeskreis hat oder anfangs von der Pandemie, haben wir noch in der WG gewohnt, wo dann auch immer Leute noch mit Anhang dann da waren. Man war jetzt nicht alleine irgendwie daheim im dunklen Zimmer gesessen, aber ich habe das zum Beispiel den wirklich auch fast täglichen Weg zum Supermarkt genossen, ohne dass ich mich da jetzt mit den Leuten unterhalten hätte. Aber einfach unter Menschen zu sein, wenn man das sonst so gewohnt ist, in so einer Menschenmenge zu baden, sag ich mal, war das definitiv was gefehlt hat. Und ich glaube, genau das sind diese Sachen, die kriegt man nicht reproduziert. Ja.
Jetzt gerade Pandemie, mir fällt es gerade ein, meine allererste Veranstaltung nach 2 Jahren, wie lange war es? 2,5 Jahre?
Ja.
Wo es ungefähr war. war in Antwerpen in Belgien, da waren 15.000 Leute oder so und sonst, ich habe mich echt, also ja, es ging halt nicht viel ab und zu, ja, wo es dann ging, hat man sich dann halt getroffen, aber dann das allererste Mal wieder feiern gegangen und dann mit 15.000 Leuten, ich bin ja echt kein verschlossener Mensch, aber dann kommst du da rein, du siehst diese Menschenmenge und denkst nur, what the fuck, das war so komplett out of this world und das Feeling allein schon war, ja, war einfach Gold wert. Gerade wo du angesprochen hast, auch Pandemie, wir hatten es auch vorhin im Gespräch davon, so was, wie habt ihr die Pandemie überstanden, was habt ihr gemacht, darüber habt ihr die Zeit genutzt und wie habt ihr die Zeit genutzt?
Naja, also das war halt natürlich erstmal eine krasse Ausnahmesituation, so für alle und jeden, so nicht nur natürlich in der Veranstaltungsbranche, auch wenn wir gefühlt noch sehr, sehr lange natürlich von den ganzen Regularien irgendwie betroffen wurden, dass wir halt quasi nichts machen konnten oder so gut wie nichts. Ja, am Anfang war ja gar nichts klar, war ja gefühlt so ein bisschen Chaos und keiner wusste, was passiert jetzt und wie lange und was hat es für mich zu bedeuten und wird uns jemand helfen. Und wir sind dann halt auch erstmal den richtigen Schritt gegangen und in Kurzarbeit erstmal, um mal zu gucken, lassen uns jetzt erstmal mal kurz runterkochen, mal schauen, was passiert. Wann, wie kann was wieder stattfinden? Gibt es eine Perspektive? Gibt es Hilfe? Werden wir das finanziell überhaupt überleben? Und hatten dann verschiedenste Ideen, wo dann schon ganz klar war, im Gastronomiebereich gibt es die Möglichkeit zu öffnen, ganz am Anfang mit einer Sitzplatzpflicht noch. Und halt auch vor allen Dingen draußen ist es natürlich nochmal einfacher. Dann haben wir unseren Außenbereich draußen umgebaut, die kleine Freiheit, mit sehr, sehr vielen Sitzplätzen damals. Also es waren, glaube ich, über 50 Tische, die wir da mit verbaut haben, was schon, also früher hatten wir gar keine Tische in unserem Außenbereich, weil halt da vor allen Dingen getanzt wurde. Jetzt mittlerweile sind wir eigentlich ganz froh, dass wir das damals so gemacht haben, weil wir ja auch dann ein paar andere Konzepte fahren können, die dann eher so gastronomischer Natur sind, als dass es da primär um einen Rave oder ein Konzert geht, haben wir natürlich auch noch. Und haben uns mit so Sachen dann natürlich beschäftigt, was, wie können wir da bauen und planen. Wir haben auch eine Zeit lang Masken genäht, wir haben eine GoFundMe-Kampagne gemacht, um Spenden zu sammeln, wo man dann quasi Goodies kaufen konnte, von Halle-Merch bis zu ganz vielen verrückten Dingen teilweise auch. Ja, und dann irgendwann ging es so ein bisschen dann los, dass man die ein oder andere bestuhlte Veranstaltung auch drinnen machen konnte oder dann irgendwann auch das mit einer sehr beschränkten Kapazität wieder Veranstaltungen möglich waren. Wir hatten auch mal hier so Impfkampagnen, dass wir dann an mehreren Tagen halt einfach einmal mal sich hier in der Erst- oder Zweitimpfung dann, glaube ich, auch abholen konnte. Es war eine ganz wilde Zeit. Wir hatten hier eine Dauerausstellung, wo Banksy-Werke reproduziert worden sind, wo das auch so ein bisschen alles, die Geschichte dahinter erzählt wurde, wo das Ganze so ein bisschen auch greifbarer und erlebbarer, da wurde dann auch so ein U-Bahn-Waggon aus UK nachgebaut, wo dann noch so eine Reproduktion von so einem Werk war. Das war schon ganz cool. Die lief auch, ich glaube, ein halbes Jahr oder meine ich, bin mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall schon über einen deutlich längeren Zeitraum. Was natürlich für uns auch großes Glück war, dass wir da halt einfach die Räume vermietet kriegen und dann damit einen Deckungsbeitrag für unsere Miete und unsere Nebenkosten bekommen. Ja, und dann so ab 2021, im Spätjahr, ging es dann zum Glück wieder so peu à peu los. Es gab einige projektbezogene Förderungen dann auch, also extra für die Kulturbranche, wo man dann sagen konnte, wir können wieder teilweise auch Veranstaltungen mit großen Bookings machen, weil die dann veranstaltungsbezogen gefördert werden, einfach um da die Kulturbranche und natürlich aber auch die KünstlerInnen zu unterstützen. Das war auch ganz spannend, sich durch diese Förderanträge zu kämpfen und zu gucken, dass das dann alles soweit konform ist, dass das dann auch passt und man die dann auch bewilligt bekommt. Das war auch mal was Spannendes. Und eine große Sache war auch noch, das haben wir auch während der Pandemie relativ schnell angefangen. Wir haben bei uns an den ganzen Theken, also egal ob es jetzt Gastro, Garderobe, Abendkasse oder vielleicht auch sonst was wäre, haben wir komplett auf Cashless umgestellt, also auf bargeldloses Bezahlen. Jede Kasse hat ein EC-Gerät. Und man zahlt da ganz normal wie beim Bäcker oder im Supermarkt oder wo auch immer mit seiner Karte. Also Aufladesystem, was es manchmal ja in irgendwelchen Großraumdiskos gibt, dass man sich vorab Geld drauflädt oder beim Rausgehen dann erst irgendwie bezahlt, sondern ganz klassisch einfach mit seiner Karte. Ja. Genau, möglichst niederschwellig sollte das sein. Genau, und da gab es natürlich auch sehr viele Herausforderungen, weil welche Anbieter nimmt man da, welche Hardware, was muss die Software können. Also da hat man erstmal auf den Prüfstand gestellt, wo sind wir gerade, wo wollen wir hin, was gibt der Markt denn her, was für Kompromisse muss man vielleicht noch eingehen. Das war ein langes Projekt, auch dann, als wir dann uns für einen Anbieter entschieden haben und das dann hier vor Ort alles installiert haben, haben es an den Start gebracht. Dann hat man natürlich gemerkt, wenn man sowas komplett neu in der Dimension bei uns auch, also wir haben, ich glaube, wir haben 24 Kassen- und EC-Geräte in quasi drei verschiedenen Outlets bei uns im Haus. Und den Außenbereich mit dazu zählt, sind sogar vier. Und da gab es natürlich noch sehr viele Herausforderungen, die man aber auch erst im laufenden Betrieb dann so bemerkt, die dann erst auftreten. Und da hat man mich auch nochmal ein halbes Jahr gebraucht, um das auszumerzen. Und jetzt gibt es immer noch Kleinigkeiten, wo man noch irgendwie dran ist. Also da gibt es auch schon noch eine gut gefüllte Wishlist von Dingen, die ich zumindest gerne hätte, wo man natürlich dann auch den Anbieter davon überzeugen muss, von der Notwendigkeit, dass die dann softwareseitig das implementieren. Und die machen das natürlich nur, wenn die da auch einen Nutzen für sich, für andere Kunden sehen. Aber ja, das war eine super Partnerschaft, eine super spannende Zeit mit vielen Herausforderungen. Und ja, gerade anfangs natürlich auch der erste Sommer war auch mal schön, mal so richtig viel Freizeit zu haben. Ja. Aber man hat dann doch ganz schnell gemerkt, als man dann auf einmal halt nicht mehr so viel draußen unterwegs wurde, als der Herbst kam, dass einem dann doch dann schnell die Decke auf den Kopf fällt und jeden Tag irgendwie Call of Duty spielen dann doch nicht so erfüllend ist, wie man vielleicht irgendwie denkt.
Ja. Gerade mit der Sache mit Cashless, da interessiert mich jetzt so, welche Vorteile oder welche messbaren Vorteile jetzt in Bezug auf, ja, sag ich jetzt mal, dich als Person, die jetzt in der Führungsposition ist, zieht man daraus und halt auch für die Leute selber, die dann vor der Kasse stehen. Das würde mich jetzt mal interessieren.
Also für uns liegen die Vorteile ganz klar auf der Hand. Also ich hatte ja gerade schon ein bisschen von den Dimensionen gesprochen, also wie viele Kassen oder auch damals Bargeldkassen wir hatten. Das bedeutet dementsprechend einen hohen Wechselgeldbestand muss man hier halten und natürlich auch übers Wochenende noch mehr Wechselgeld, um halt zwischendurch immer mal wieder nachfüllen zu können. Da geht schon einiges raus. Dann hat man dafür mittlerweile auch echt relativ hohe Kosten. Ich glaube, so eine Rolle Wechselgeld kostet teilweise 50 Cent oder mehr, die man einfach zahlt, zusätzlich zu dem Wert an Geld, den man mitholt. Das muss man bei der Bank bestellen, muss man abholen, muss man dann hier irgendwie bei jeder Schicht nochmal mitzählen, dass da auch irgendwie möglichst keine Fehler passieren, man immer die Geldbewegungen nachvollziehen kann. Dann das Kassezählen an sich dauert unglaublich viel Zeit bei so vielen Kassen. Selbst wenn man schon anfängt, während der Nacht so ein bisschen vorzuarbeiten, kann man sagen, dass man bei uns im Schnitt so circa 3 Stunden oder teilweise auch häufiger nur mit halt Kassenzählen, die dann wieder resetten, dass der Standardwechselgeldbestand in der jeweiligen Kasse für den nächsten Veranstaltungstag ist, gebraucht hat. Das fällt jetzt halt quasi komplett weg. Dann hast du natürlich immer die möglichen Sachen wie Diebstahl von MitarbeiterInnen oder auch einfach Wechselgeldfehler, den die machen können. Dann muss das Ganze ja auch nochmal dann akribisch, buchhalterisch geführt werden, dass das dann dementsprechend entfasst und weitergeleitet wird. Also es sind ganz viele, ich könnte wahrscheinlich noch wesentlich mehr aufzählen. Und die Zeit, die wir quasi darauf, auf dieses ganze Bargeldmanagement verwendet haben, die können wir jetzt am Abend halt komplett für die Veranstaltung, also am Gast, bei den BesucherInnen oder auch den KünstlerInnen und VeranstalterInnen verwenden und halt im Nachgang halt für andere Sachen verwenden. Weil jetzt ist die Abrechnung ist ein Knopfdruck. Ist einfach so, zack, Abrechnung kann man am Handy von unterwegs machen, kann immer, also wir haben so ein System, das hat einen Backend, da sieht man in Echtzeit live immer alles, was passiert. Es hilft uns auch nochmal mehr mit betriebswirtschaftlichen Kennzahlen zu arbeiten, weil man die Zahlen halt nicht erst irgendwann nächste Woche oder teilweise halt, wenn man sie von der Buchhaltung gebraucht hat, nach einem Monat oder so gesehen hat, sondern es ist halt einfach live. Und ja, also das sind auch so Sachen, auch das Risiko von Einbruch hier. Hier wurde immer mal eingebrochen, dann haben manches dann geschafft, ans Geld ranzukommen, andere nicht. Oder auch, dass halt einfach zu einer frühen Morgenstunde irgendwann nicht mehr ganz so viele Leute dann hier im Haus sind und man dann halt weiß, das sind einzelne oder einige wenige MitarbeiterInnen dann doch mit einer höheren Summe Bargeld hier im Haus, erhöht ja auch nochmal das Risiko für die. Klar. Deswegen, das sind lauter so Faktoren. Und mittlerweile auch die Gebühren, die man zahlt, das ist ja immer so das Argument, dass Kartenzahlungen fressen ja den Gewinn auf. Mhm. Würde ich so nicht sagen, die werden auch immer günstiger und günstiger, je nachdem natürlich auch mit was für einer Masse man da reingeht, klar, kann man ja auch nochmal eine andere Kondition für sich rausholen. Ja, also ich kann es nur empfehlen. Wir hatten jetzt beim Heidelberger Herbst an der Nepomuk-Terrasse, da hatten wir Bargeld, weil wir halt wussten, wir kriegen das nicht kommuniziert, dass man da nur cashless zahlen kann, wie es bei uns sonst ist. Über unsere eigenen Veranstaltungen, über die Kanäle, wie wir sonst unser Marketing machen, lässt sich das easy immer in der Fußnote mit kommunizieren. Ja. Mittlerweile ist es, glaube ich, auch echt so weit etabliert, dass es die meisten Leute wissen. Wir hatten sogar lustigerweise dann an der Nepomuk-Terrasse Leute, die nur mit einer Karte gekommen sind, weil die halt dachten, ha, Halle 02, die werden ja auf jeden Fall da dann auch nur mit EC-Geräten arbeiten, wie sie es sonst auch machen. Und unsere MitarbeiterInnen, die haben geflucht dort mit. Man muss wieder irgendwie rechnen, Wechselgeld rausgeben, sonst was. Und wir hatten da schon auch wirklich so ganz, ganz glatte Preise mit vollen und halben Euro-Beträgen. Also nichts, was jetzt irgendwie komplex wäre. Ja. Ja, also bei uns vermisst es niemand. Und auch das Feedback, was wir von unseren BesucherInnen bekommen, ist wirklich überwiegend sehr, sehr positiv. Weil auch das Pfand zum Beispiel, wir haben ja bei den meisten Veranstaltungen bei uns Gläser, Becher und Flaschenpfand. Und auch das kriegen wir komplett digital über die Karte dann wieder abgewickelt. Das ist einfach dann wieder die Karte dran, es wird wieder aufs Konto zurück gut geschrieben. Und auch das funktioniert komplett problemlos. Und da sind halt viele Leute sehr, sehr erstaunt davon. Aus anderen Bereichen kennen die das so, dass man dann mit Karte zahlt, aber dann einen Euro in der Münze zurückbekommt. Haben wir ganz am Anfang, als wir ein paar Probleme mit dem, so gut ist technisch gesehen eine Gutschrift, hatten wir das auch dann teilweise noch machen müssen oder irgendwann nur noch als Rückfallebene. So eine von diesen vielen Kinderkrankheiten, die man dann am Anfang dann noch ausmerzen muss. Aber auch da ist das Feedback überwiegend positiv, und wenn man mal was Negatives mitbekommt, ist das eigentlich immer nur so auf Facebook oder so, wo dann halt die Leute aus den üblichen Kreisen irgendwie ankommen und sagen, Bargeld ist Freiheit und ja, ich weiß nicht was. Also das sind auch oft Leute, wenn man dann mal auf das Profil klickt und mal schaut, wer das denn da tatsächlich geschrieben hat, keine Leute, die in die Halle gehen. Also die sind irgendwie da gelandet, wie auch immer, und meinen da ihre Meinung zu äußern, die, ja, ist ihre Meinung, sei denen gegönnt und darf ja auch jeder äußern, aber es ist unser Betrieb, für uns macht betriebswirtschaftlich in jeder Hinsicht Sinn, das so zu machen, und für uns hat es sich einfach auch bewährt, ganz klar.
Anfangs habe ich mir auch gedacht, okay, cashless only kannte ich so nicht, weil ich weiß auch, von meinem ersten Besuch hier bin ich extra noch zur Sparkasse gegangen und habe mir noch Bargeld abgehoben, weil ich gedacht habe, ja, Karte zahlen kann man eh nicht, und dann komme ich hier rein, dann war es genau umgekehrt, dass man nur mit Karte zahlen kann, und ich finde es mittlerweile, auch wenn ich hier bin, zu Gast, finde ich auch einfach gut, wenn ich am Morgen in mein Handy schaue, wenn ich aufwache, oder mittags, sagen wir mal, aufwache, dann in mein Handy schaue und sage, ah ja, okay, das habe ich jetzt gestern ausgegeben. Manche sagen, ah ja, okay, dann hat man sich weniger im Griff, aber das finde ich irgendwie gar nicht so. Also ist eine Aussage, jedem das seine. Manche Leute haben sich ja eh, wenn sie feiern gehen, mehr im Griff und manche weniger. Was Geld ausgeben angeht, bin ich da schon eher vorsichtiger, sage ich jetzt mal. Also da rutscht mir jetzt nicht auf einmal, huch, jetzt waren es dann gestern doch wohl 20 Wodka Bull, sondern ich habe mich da eigentlich schon immer relativ gut im Griff. Aber es gibt manche Leute natürlich, die sagen dann, ah ja, hier mit der Karte, das ist ja gefährlich, da hält man ja nur dran. Aber ich meine,
so, das bin ich. Ist ja egal, was draufsteht, kurz das Handy hingehalten und dann das bezahlt. Aber ich finde es trotzdem okay. Ich finde es, eigentlich finde ich es schlimmer, jedes Mal, vor allem was in Heidelberg, finde ich es extrem. Und die vielen Läden, egal wo man hingeht, man einfach nur bar zahlen kann.
Ja, das auch.
Und ich finde es schlimmer, jedes Mal davor zur Bank zu rennen, Bargeld holen zu müssen, damit ich was trinken kann.
Ja, oder halt zu überlegen, wie viel werde ich heute im Zweifel ausgeben?
Ja,
wie dann durstig oder motiviert bin ich heute? Oder wie sind die Preise dort, wo wir wahrscheinlich hingehen werden? Deswegen, ich finde es ja schon gut, dass viele zumindest beides anbieten mittlerweile, aber bin auch immer noch sehr irritiert davon, dann auch mal, wenn ich unterwegs bin, dass man halt nicht mit Karte zahlen kann. Und dann auch das Problem, dass ich dann schnell googeln muss, wo ist der nächste Bankautomat.
Ja.
Und das an sich, ich finde es auch schon ein valides Argument zu sagen, ja, ey, wenn man dann mal wirklich auf so einem Level ist, dass man es nicht mehr so mitschneidet, was man gerade irgendwie ausgibt, und dann im Zweifel vielleicht auch als arme Studentin dann das Geld für die Miete irgendwie vielleicht am Abend auf den Kopf haut. Aber auch da gibt es technische Möglichkeiten. Man kann sich zum Beispiel in seinem Online-Banking ein Tageslimit für die Karte setzen, wenn man weiß, dass man da vielleicht gefährdet ist. Oder was wir auch dann so Leuten anbieten, bei uns könnte man einen Gutschein kaufen, einen ganz klassischen Geschenkgutschein mit einem Guthaben, den man dann wieder auch an den Bars und sowas einlösen kann. Das könnte jemand auch nutzen, der sagt so, ja, ich kaufe einen Geschenkgutschein, weil ich will heute nur 50 Euro ausgeben und deswegen lade ich einmal 50 Euro auf den Gutschein und zahle mit dem, und wenn das leer ist, dann schaffe ich das hoffentlich, dass das für mich okay ist und ich den Absprung mache, oder ist nochmal ein bisschen mehr eine Hemmschwelle, halt den nochmal aufzuladen oder dann halt doch mit einer Karte zu zahlen. Ja. So, da gibt es Möglichkeiten, wenn man da irgendwie Angst hat. Aber in der Realität, also uns hat noch nie jemand geschrieben mit, ich hab jetzt irgendwie mein komplettes Essensgeld für den Rest des Monats gestern bei euch gelassen, könnt ihr mir irgendwie helfen? Also hat uns noch nie erreicht, kommt glaube ich auch nicht vor. Wenn wir uns auch mal so die Durchschnittsumsätze, also den Pro-Kopf-Getränkeumsatz anschauen von unseren BesucherInnen bei den Veranstaltungen, sind die sehr, sehr niedrig. Bestimmt gibt es da den einen oder anderen, der dann da auch mal mehr Geld lässt, aber in Summe trinken die Leute bei uns ein, zwei Getränke in der Regel. Also
ja, das ist echt schade auch, finde ich. Also klar, ich bin auch jemand, bin ich ehrlich, wenn ich feiern gehe, man trifft sich davor, man in Anführungszeichen glüht vor, aber ja, man trifft sich halt zusammen und natürlich, ja, dann trinke ich nicht nur Fanta, wenn ich weiß, ich gehe nachher feiern, dann gehen da schon 2, 3, 4 Bierchen über den Tisch, aber das sollte, finde ich, jetzt keinen daran hindern, in dem Club selber sozusagen was zu trinken, weil ich meine, klar, man zahlt Eintritt, aber jeder, der sich da ein bisschen mit auseinandersetzt, weiß, dass, sage ich jetzt mal, die meisten Umsätze eigentlich durch die Getränke generiert werden sollten, weil dadurch halt, denke ich mal, bei euch auch am meisten hängen bleibt und ihr ja nur davon leben könnt. Ich kann mich nur erinnern an einen Club aus meiner Heimatstadt, die haben jetzt auch so eine kleine, also die posten das relativ oft. Ich weiß gar nicht, wie sie es verpackt haben, die haben da so eine Catchphrase, wo sie dann gesagt haben, glüht doch nicht zu Hause vor, sondern halt bei uns sozusagen, und haben dann halt gesagt, ja, wir machen eine Stunde früher, verkaufen wir draußen bei uns halt Getränke für günstigere Preise zum Beispiel, irgendwie sowas, weil das halt einfach so ist, dass das halt einfach im Endeffekt das ist, worüber sich die Location, sage ich jetzt mal, dann bei so einem Abend auch über Wasser halten oder bestenfalls, oder halt eben auch Gewinne halt bekommen. So, aber wenn man halt teilweise so vor den Locations steht, wenn man ansteht und man sieht noch Leute, wie sie ganz schnell ihre 1,99 Weinflasche noch wegtrinken, damit sie ja nichts drin trinken müssen, finde ich persönlich auch echt, ist halt schade. Aber kann man auch nicht verhindern als Veranstalter. Ist ja auch per se nicht verboten, ist halt, ja.
Ich weiß nicht, an was es liegt. Ich habe schon das Gefühl, dass das früher nochmal anders war. Also klar, Vortrinken gab's natürlich schon immer in gewissen Dimensionen oder auch auf dem Weg dorthin. Zum Beispiel früher, als ich angefangen habe wegzugehen, hätte ich mich niemals getraut, in der Schlange vor dem Club Alkohol zu trinken, weil ich genau wusste, das hätte bedeutet, ich komme nicht rein. Ja. Und jetzt bei uns haben wir diese Situation, wie du es gerade mit der Weinflasche beschrieben hast, das sind die Leute, die dann schon direkt vorm Security stehen, wo der Security sagt, Ausweis bitte oder Ticket zeigen oder was auch immer gerade die Station ist, dass die dann noch irgendwie die Schlange sogar aufhalten, damit die noch ihren Wein runterstürzen, was ich schon noch ein bisschen respektlos dann tatsächlich finde.
Total.
Aber ja, da ist eine andere Hemmschwelle mittlerweile. Ich weiß nicht, ob das Geld nicht mehr so locker sitzt wie früher oder sich da vielleicht auch das, was es einem wert ist, verändert hat, weil früher lag ja beim Weggehen der Fokus mal nicht noch, also klar natürlich immer beim Trinken und immer beim Feiern, aber auch so ein bisschen mehr beim Kennenlernen von Leuten.
Menschen,
Das gibt es jetzt ja mittlerweile über diverse Apps. Ich glaube, das ist gar nicht mehr so das Thema. Und dementsprechend, könnte ich mir halt vorstellen, dass die Leute halt dann sagen, ich zahle ja schon für den Eintritt, das muss ja reichen. Damit trinkt man halt im besten Fall, je nach Veranstaltungsart, halt die Produktionskosten für diese jeweilige Veranstaltung. Aber halt dann, wir als Venue, als Haus, wir haben ja natürlich Miet- und Nebenkosten, wir haben Personalkosten, Versicherung, Strom, Heizung etc. Also das ist ja einfach ein Wahnsinn, was bei so einem großen Schiff, wie wir dann halt doch auch sind, gerade in so einer kleinen Stadt wie Heidelberg, auch hier stemmen müssen. Und das tun wir auch über die Gastro-Umsätze.
Ja. Auf jeden Fall.
Und deswegen versuchen wir natürlich auch bei der Preisgestaltung jetzt nicht das Außen zu reizen, was vielleicht hier auch marktüblich ist in der Region, sondern versuchen halt, fair ist wahrscheinlich das falsche Wort, aber bei der Ausgestaltung halt noch relativ niederschwellig zu bleiben, dass wir natürlich Preissteigerungen in irgendeinem Maß auch weitergeben müssen. Ist klar, muss jeder.
Ja.
Sonst ist man auch einfach irgendwann weg vom Fenster, wenn man irgendwie die ganze Zeit versucht, die Preise auf Krampf niedrig zu halten und dann aber halt einfach falsch wirtschaftet dadurch. Aber wir versuchen, faire Angebote und eine faire und transparente Preisgestaltung halt auch immer da bei uns im Haus in allen Bereichen, also auch an der Tür, was die Eintrittspreise ist, gerade bei Veranstaltungen, die wir, davon sind es ja nicht so viele, also die meisten Veranstaltungen, die bei uns stattfinden, sind Vermietungen, wo sich externe VeranstalterInnen bei uns einmieten und mit ihren Konzepten und die dann natürlich dann auch den Vorverkauf und die Abendkasse machen und bekommen. Und aber bei denen, wo wir es machen, versuchen wir auch immer zu gucken, was brauchen wir wirklich, um das Ding zu finanzieren. Und deswegen hoffen wir mal, dass der Trend nicht weiter in die Richtung läuft und irgendwann die Leute nur noch einen kurzen und vielleicht noch dann Wasser kurz vorm Nachhausegehen, wenn überhaupt, trinken. Weil so fühlt sich an manchen Abenden dann doch mal an. Man kann die Leute ja auch nicht zwingen. Ich glaube, das sind auch auf andere Faktoren wie gesündere Ernährung, Fitness etc., lauter so Sachen, die da vielleicht auch nochmal mit reinspielen. Das ist einfach eine Summe, Dinge ändern sich auch. Wir versuchen natürlich auch nochmal mit Sachen so ein bisschen gegenzusteuern, dass wir attraktivere gastronomische Konzepte anbieten für bestimmte Veranstaltungen oder auch generell bei jedem Veranstaltung immer nochmal on top zu unserer doch schon sehr vielfältigen Getränkekarte nochmal einen Getränkespecial machen, wo die Leute auch denken, so, das kenne ich jetzt vielleicht so noch gar nicht, das klingt irgendwie interessant, das probiere ich jetzt mal. Das ist auch so ein bisschen die Intention, da hier und da nochmal auch vielleicht einen Mehrwert zu bieten, der den Leuten das dann auch das monetäre Wert ist.
Auf jeden Fall, ja.
Ja, was ich noch fragen wollte, ich kenne es vom Hotel immer oder von Restaurants auch, dass man sich ein bisschen breiter aufstellen muss in der Hinsicht, welche Zielgruppen spreche ich an, ja. Also klar habe ich so meine Wunschzielgruppe, die ich gerne nur da hätte, die kriege ich aber nicht, deswegen muss ich noch, also die kriege ich nicht nur, deswegen muss ich noch einige andere mitnehmen. Ist es bei euch so ähnlich und wie legt ihr eure Veranstaltungen dementsprechend aus?
Also ich glaube, wir haben nicht die Wunschzielgruppe, könnte ich jetzt nicht benennen, dass wir sagen können, so, wir hätten gerne nur die und die Zielgruppe in dem und dem Alter, mit dem und dem finanziellen Background vielleicht oder den und den Interessen. Also man kann da ja sehr viel clustern. Aber wir versuchen programmatisch schon eigentlich seit jeher, uns sehr breit aufzustellen, sehr vielfältiges Angebot für ganz viele Altersgruppen, Interessen, Musikrichtungen und Genres anzubieten. Das kriegen wir auch immer ganz gut hin, auch dank unserer vielen PartnerInnen, mit denen bzw. die bei uns veranstalten, die damit mit vielen spannenden und interessanten Konzepten kommen. Und wir merken halt immer mal dann auch so, wir haben jetzt zum Beispiel das Elternabendkonzept, weiß ich, ob ihr das gehabt habt, dass das auch immer mal irgendwie, und vielleicht auch so ein bisschen, weil wir jetzt auch selber alle in die Phase kommen, also bei uns sind einige im Team in den letzten Jahren Eltern geworden. Ich bin jetzt auch im November gerade Vater geworden. Deswegen merkt man ja auch, wie sich so ein bisschen, wie man selber in so eine andere Phase in seinem Leben wandert und da dann vielleicht auch man Dinge anders wahrnimmt, die man früher, wenn man da überlegt hätte, wenn ich jetzt mal überlege, als ich angefangen habe in der Halle, hätte jemand gesagt, wir machen eine Party nur für Eltern, die wird nur 3 Stunden gehen, so richtig kurz, knackig und intensiv. Dann hätten wir wahrscheinlich alle so ein bisschen irritiert geguckt und so überlegt, kommt da jemand, könnte es funktionieren? Und es funktioniert aber halt richtig gut, weil so kommt man immer mal auch auf neue Zielgruppen, entweder selbst halt durch eigene Lebensumstände oder Dinge, die man mitbekommt, oder halt durch externe VeranstalterInnen, die sowas vielleicht schon in anderen Städten gemacht haben oder die sich solche Sachen ausdenken. Und das war, fand ich, auch immer schon eine Stärke der Halle, halt so breit und so vielfältig aufgestellt zu sein. Nicht nur durch die unterschiedlichen Veranstaltungsarten, die wir machen, sondern auch innerhalb dieser Veranstaltungsarten auch durch das Programmatische, was dann da nochmal stattfindet, dass man dann mit manchen explizit bestimmte Zielgruppen, wie jetzt beim Elternabend zum Beispiel die Eltern anspricht oder andere Veranstaltungen halt auch macht, wo man sagt, das ist eigentlich was für die breite Masse. Ja. Das taugt dann doch sehr, sehr vielen, wie jetzt so die 90er-Party bei uns, die ja schon seit Jahren doch sehr erfolgreich funktioniert und wo man auch wirklich von jung bis alt, von Studi bis sonst was und wen dort sieht. Und das macht auch immer eine gute Party, finde ich, aus, dass man so eine gewisse Durchmischung hat, dass man nicht an der Tür schon irgendwie sagt, nur mit hohen Schuhen und mit Hemd und zu viele Männer geht auch nicht. Das haben wir noch nie gemacht, das wollen wir auch nicht. Also auch wenn jemand extern kommt, der sich hier einmietet und bei dem das ein Kriterium wäre, dann sagen wir schon, das wird bei uns nicht funktionieren, das wollen wir nicht. Weil wir quasi an der Tür, wir sortieren aus, wenn jemand zu betrunken ist oder irgendwie aggressiv ist und dadurch halt irgendwie auffällt. Und damit hört es eigentlich schon fast auf, wenn du dich nur irgendwie sexistisch oder rassistisch äußerst, solche Sachen. Das ist für uns ein No-Go, das geht nicht. Und sonst kommst du hier rein, egal ob du mit Jogginghose kommst, ob du Schuhe anhast oder was auch immer. Und dadurch haben wir halt auch immer eine sehr coole, durchmischte Crowd. Und auch echt für die Masse an Leuten, die dann doch an manchen Tagen hier bei uns durchwandert, wenig bis gar keine Probleme.
Ja.
Wie sie aber dann doch oft in anderen oder vor anderen Locations gibt, wo es dann oft auch Alkohol eine Rolle spielt, dass es dann irgendwie zu Schlägerei oder zu sonst so einem Stress kommt, haben wir so gut wie gar nicht. Und ich glaube, das liegt auch so ein bisschen daran, dass wir nicht explizit nur halt eine bestimmte Zielgruppe ansprechen.
Ja.
Ist das auch noch mit ein Faktor?
Ja, das fällt auf jeden Fall auch auf, finde ich, wenn man hier feiern geht. Ja. Also das ist was ganz anderes. Also deswegen habe ich mich jetzt auch mega auf die Aufnahme gefreut, weil ich einfach euch als Venue so mega feier, auch mit den ganzen Sachen, die ihr macht. Ich meine, man findet hier von Metal über Techno bis Drum and Bass nach Comedy und diese Sachen wie der Elternabend und so oder Rap dann halt auch teilweise, findet man hier einfach echt alles. Und auch bei den Gästen, wie du gesagt hast, man fühlt sich halt einfach wohl. Man muss keine Angst haben, so, da ist eine Gruppe mit Hemd und Chino-Hose, komme ich jetzt überhaupt rein in meinem schwarzen Hoodie, weiß ich nicht. Sondern ja, wenn man halt feiern gehen will, dann geht man einfach feiern. Und ich meine, gutes und normales Verhalten sollte einfach überall, ja, sollte überall Pflicht sein. Und ich finde auch solche Clubs, also ja, da gibt es ja etliche Clubs, jetzt nicht nur in Heidelberg, überall, ja, wo man halt, ja, zwei Jungs, da müssen zwei Mädels dabei sein, sonst kommst du nicht rein und dann hast du da schon einen Struggle. Du möchtest aber einfach nur feiern gehen, so. Du möchtest nicht als zwei Jungs dann reingehen, zum Beispiel, um sich dann, ja, um ja, irgendwie nach Mädels Ausschau zu halten oder so, was halt manchmal so ist, sondern man will einfach nur feiern gehen und dann wird man direkt irgendwie da so, ja, in so eine Ecke gesteckt, was eigentlich gar nicht so ist. Und ich finde, das merkt man hier auch einfach, dass das halt...
Aber oft auch in diese Ecke stecken, wenn du nur Mädels aufreißen willst, weißt du?
Ach so.
Das ist auch oft so, wenn ich im normalen Club so eine Art Wettbewerbsdenken untereinander, ja, dass man, also so habe ich es wahrgenommen, ja, dass man im Club ist, man möchte nur feiern, aber man wird oft komisch angeschaut, weil irgendwelche anderen Jungs was ganz Falsches von einem denken, warum auch immer. Und man eigentlich auch oft im Club das Problem hat, so dass man, wenn man jemand ganz normal anspricht, einfach nur um Kontakt knüpfen zu möchten oder ja einfach so um dieses Miteinander zu leben, geht oft in die falsche Richtung, was hier tatsächlich nicht so der Fall ist, ja, dass man hier tatsächlich mehr egal, auch wenn ich an jemand vorbeiläufe und berühren aus Versehen, so dann kommt man irgendwie ins Gespräch und redet miteinander, raucht noch eine, trinkt noch ein Bier miteinander, so ein Miteinander und nicht so ein Gegeneinander, wie ich's oft in Clubs erlebt habe, was einfach ja nicht so schön ist, ja.
Ich kann mir halt vorstellen, durch dieses Selektieren mit,
ja,
ich will da reinkommen, ich will da dazugehören und dann ist man dann irgendwann drin und dann denkt man dann, aber wie sind die denn hier reingekommen? Warum gehören die denn jetzt hier dazu? Was machen die denn hier? Die passen hier doch in der Wahrnehmung von anderen BesucherInnen nicht rein und dann fängt es, glaube ich, an, so hier und da sich zu reiben und dann kann es halt auch mal in der einen oder anderen Situation, vielleicht auch durch Alkohol befeuert oder auch vielleicht mal andere Substanzen, halt dann auch mal halt scheppern.
Ja.
Die Grundlage, die gibt es bei uns schon gar nicht.
Ja.
Und ohne dass das mal das Konzept irgendwie quasi war, dass wir gesagt haben, wir machen das so, um zu dem Ergebnis zu kommen, hat sich das halt einfach hier so entwickelt und wir sind halt mehr als happy damit.
Ja.
Einfach halt, weil sich halt niemand vorher stressen muss mit, wie verkleide ich mich jetzt heute, damit ich in den Laden reinkomme. Sondern von vornherein ist klar, so, ey, wir werden heute einen guten Abend halt in der Halle haben. Und zwar auch wenn wir irgendwie zu zehnt als Männer kommen. Kommen wir da rein und dann, wenn wir uns benehmen und das machen bei uns halt einfach auch die Leute, dann wird das irgendwie ein schönes Ding werden.
Ja, ihr seid auch echt, glaube ich, mit einer, der, also die einzige Location, wo ich jetzt war und ich war schon in vielen, wo wirklich, wo ich nie Stress irgendwie mitbekomme. Ja. Klar gibt es das auch mal, ganz bestimmt, das ist halt, gehört auch dazu, dass manchmal irgendwie feuert, aber hier habe ich noch nie irgendwas mitbekommen. Hier ist so ein Erlebnis, selbst bei einer 90er-Party, selbst bei einer Hip-Hop-Party oder sowas, was ich finde, dass man das schon manchmal so vielleicht zuordnen kann. Ich habe bei einem Rave zum Beispiel...
Siehst du mich nicht?
Ja, dich nicht, aber ich meine, so bei einem Rave, finde ich, ist allgemein so, ist eh ein viel chilligerer Vibe, da ist einfach alles in Ordnung. Bei einer Hip-Hop-Party ist manchmal ein bisschen so, da sind manche so auch vielleicht durch die Musik vielleicht ein bisschen angefeuert und so, dass sie da halt ein bisschen, ja, auf Krawall aus sind. Manchmal nicht jeder, ich will jetzt da keinen in eine Schublade stecken, aber es ist erfahrungsgemäß war es bei mir immer so.
Ja.
Und hier ist es einfach egal, bei was, egal wo du hingehst, ist einfach immer, immer chillig. Ja. Und finde ich einfach nice. Du hattest auch vorhin mal angesprochen, dass hier das Backstage so dein Baby ist. Und ich habe auch schon von ein paar Artists gehört, dass hier das Backstage ganz besonders ist. Und jetzt durfte ich es endlich auch mal mit meinen eigenen Augen hier erleben. Wir hatten es auch vorhin kurz davon, wie sich das dann auch auf die Artists auswirkt. So, vielleicht kannst du da ein bisschen von Erfahrung sprechen, weil ich meine, hier waren jetzt auch schon die ein oder anderen namhaften Leute bei euch hier. Und ich denke mal, die haben alle da Resonanzen gegeben, oder?
Ja, in der Tat. Also ich hatte ja vorhin schon ein bisschen erklärt, dass wir als kleines, beschauliches Heidelberg, ja, wenn es um nationale Tourenpläne geht, also wenn die Bands oder Agenturen planen, ja, nächstes Jahr geht es wieder auf die Straße, wir wollen ein paar Konzerte spielen, dann sind natürlich die großen Metropolen, Berlin, Hamburg, Köln, München, die sind eigentlich immer gesetzt. Und dann gibt es halt, je nachdem, wie da die Tourgestaltung ist, noch ein paar wenige oder auch ein paar mehr Stops irgendwo dazwischen auf Deutschland. Das heißt dann halt auch, die wählen dann, gucken dann, in welchen Ecken wollen wir noch irgendwie spielen, dass man möglichst vielleicht auch Deutschland so ganz gut abdeckt und da überall die Fans eine Chance haben, auf die Shows zu gehen. Und wie dadurch, dass wir in der Metropolregion leben und auch so ganz viele andere Metropolen nicht so weit von hier weg sind, wie jetzt, keine Ahnung, Frankfurt, Karlsruhe, Wiesbaden finden sehr viele Konzerte durch den Schlachthof statt, haben wir hier halt schon nochmal durch den Ballungsraum oder halt die Nähe von vielen Metropolen zueinander eine besondere Konkurrenzsituation, wenn ich es so nennen kann, von den verschiedenen Veranstaltungshäusern. Nicht, dass wir versuchen, uns gegenseitig die Bands irgendwie wegzunehmen, sondern dass man halt irgendwie gucken muss, wie punktet man, also wie setzt man seine Flagge so quasi auf die Karte, damit die Leute halt dann sagen so, ah, Heidelberg, Halle 02, war immer cool, lass da hingehen. Und das sind verschiedene Aspekte. Also das ist natürlich erstmal die ganze Venue in der Gesamtheit, dass wir da halt professionell Konzerte veranstalten können. Und auch durch die Routine, die durch die jahrelange Erfahrung mit, ich weiß nicht wie viel Hunderten oder wahrscheinlich schon mehreren Tausend Konzerten, haben einfach auch genau wissen, was braucht es, damit so ein Veranstaltungstag von vorne bis hinten gelingt. Und ein Aspekt, den wir damals auch ganz bewusst berücksichtigt haben, als es um den Umbau ging von dem Güterbahnhof, in dem wir uns befinden, war, dass wir versuchen wollen, aus unserem Backstage das Ultimo quasi rauszuholen. Wir hatten noch viel verrücktere Ideen mit irgendwie Sauna oder Fitnessstudio oder Fitnessraum halt reinzubauen. Haben wir leider aus Platzgründen nicht geschafft, sonst wäre das vielleicht sogar passiert. Und haben aber auch einen sehr, sehr großen Bereich tatsächlich für Backstage-Räume in der Planung berücksichtigt und auch dann dementsprechend ausgebaut und so gestaltet, dass die Räume wirklich gemütlich sind. Hier ist es angenehm, der Boden klebt nicht, weil hier immer noch irgendwie mega der Abriss ist, wie das in vielen anderen kleineren Backstages vor allen Dingen in Clubs ist. Oder Wände sind voll mit Graffiti und Tags, der kalte Rauch steht noch irgendwie so im Raum. Also auch wie wir mit den Räumen umgehen oder wie wir darauf achten, sorgt auch dafür, dass natürlich dann die Leute, die Räume nutzen, darauf mehr Acht geben und nichts irgendwie hier verwüsten, kaputt machen oder sonst irgendwie übel halt hier die Räume halt zurichten. Und es ging auch so ein bisschen auf, also es sind auch so viele Sachen mit, wir haben Duschen in Haus. Dafür muss bei vielen Locations in der Nähe, wenn im Hotel ein oder zwei Duschzimmer gemietet werden, wo dann im schlimmsten Fall noch ein Shuttlefahrer oder ein Taxi jedes Mal holen musste, wenn die Leute zum Duschen einmal morgens, wenn sie aus dem Tourbus kommen und dann nochmal abends nach der Show hin müssen, kostet Geld, Zeit, nervt alle, hat keiner Lust drauf, ist aber tatsächlich gar nicht mal so selten einfach die Realität. Wir haben einen Waschmaschine-Trockner hier, da können die Tourproduktionen hier vor Ort ihre Sachen tagsüber waschen, müssen nicht in irgendeinen Waschsalon gehen, das ist so ein Faktor. Wir kochen hier für die ganzen Bands frisch und in-house. Das ist auch sowas, denkt man eigentlich so, dass das eine Selbstverständlichkeit ist, aber tatsächlich ganz häufig gibt es irgendwie so das Allernötigste, nur irgendwie, da wird so eine traurige Wurst und Käseplatte hingestellt und ein paar Brötchen. Und das war's dann irgendwie, oder dann auch das Abendessen ist irgend so ein, entweder was Bestelltes vom Lieferdienst irgendwie, weiß nicht was, hört er auch immer mal, ja, wie man es nicht machen soll von den Bands, wenn die sich dann bedanken, wie gut sie umsorgt werden, dass sie in der Location halt vorher Dosen-Ravioli warm gemacht bekommen haben. Und irgendwie denkst du, das kann man sich gar nicht vorstellen, das traut man sich eigentlich gar nicht als, als gute Gastgeberin, aber kommt wohl doch immer noch mal vor. Und ja, die Ausstattung und der Räume spielen einen Faktor. Also wie gesagt, das ist ein Zusammenspiel von allem, aber insbesondere auch von dem Backstage. Mittlerweile, also das ist jetzt ja auch schon einige Jahre her, wo wir umgebaut haben, es ist fast schon 10 Jahre bald. Und jetzt über die Jahre hat natürlich auch die ein oder andere Location da auch quasi mitgezogen und haben wirklich nochmal Geld in die Hand genommen und ihren Backstage verschönert. Aber damals direkt nach dem Umbau war das schon so ein bisschen zum Novum und da hat man drüber gesprochen, über den Raum. Und das war dann auch für die ein oder andere Agentur oder Band ein Argument, halt hier dann bei uns zu spielen und halt nicht irgendwie in einer Stadt 100 Kilometer weiter. Oder auch, wir hatten auch mal die ein oder andere Produktion, die haben dann extra ihre komplette Tour so gelegt, dass der Tourabschluss hier ist. Weil die halt immer wussten, das ist hier immer ein Highlight. So, der stimmt von vorne bis hinten alles von der Location, von der ganzen Vorabplanung, Organisation, Kommunikation. Am Tag selbst sind Leute vor Ort, die haben einen Plan, die kümmern sich. Das Essen passt, die Räume sind cool. So den idealen Rahmen gesetzt für quasi den perfekten Showtag. Und ja, das war damals der Plan. Und das haben wir echt gut umgesetzt gekriegt und setzen es auch immer noch um. Also das Feedback kommt nach wie vor, dass wir da auch immer noch gute und vor allen Dingen wohl so herausragende Arbeit leisten, dass es dann doch auffällt, wenn bei Bands, die eine Tour spielen und ganz viele verschiedene Sachen innerhalb kürzester Zeit sehen.
Ja, das ist halt echt nochmal so ein extra USP und...
Ja. Absolut, ja.
Da kann man echt nochmal extra...
Und also wenn du hier reinläufst, ne, von Anfang an, mit den Gambling-Automaten, wo da stehen, die schon richtig retro sind, richtig cool, und die einzelnen Räume ist echt
mega cool.
Props gehen raus, ist mehr als gelungen.
Ja, also hier fühlt sich, glaube ich, jeder wohl auf jeden Fall.
Mega. Also ich würde, also noch ein Bett, dann würde ich einziehen.
Direkt. Das war halt so ein bisschen die Intention halt auch. Das soll sich halt wirklich wie so eine Wohnung für den Tag anfühlen. Ja. Wie ein Zuhause auf Zeit quasi. Einfach so, dass die mal hier sich zurückziehen können entspannen. Und genauso nutzen die Räume auch. Hier ist selten mal so irgendwie richtig Abriss oder Party oder wie man sich das sonst vielleicht immer so Sex, Drugs und Rock'n'Roll mäßig vorstellt, sondern das ist eigentlich sehr, sehr gediegen, sehr, sehr ruhig eher. Auch und dann quasi den Dining Room, den einen mit der großen Tafel, da ist dann eher so das Get-Together, wo man dann irgendwie sitzt und auch da mal was dringend erzählt. Wir haben in allen Räumen mittlerweile auch so Sonos-Boxen fest verbaut. Die kann man auch zum Beispiel koppeln und könnte den kompletten Backstage quasi beschallen und könnte da dann auch wirklich eine Party draus machen. Aber das haben die wenigsten bisher gemacht. Ja.
Lädt halt einfach ein, hier mal ein bisschen Ruhe einkehren zu lassen, weil ich glaube, die meisten haben halt den meisten Tag über Action, den ganzen Abend, dann wird gespielt, dann gibt es noch eine Afterparty, who knows, und ich glaube, da ist so eine ruhige Minute hier im Backstage auf dem Sofa, wo man einfach mal kurz für sich sein kann oder einfach mal quatschen kann, ist, glaube ich, eigentlich schon mega Gold wert. In puncto Gastronomie, was mich jetzt bei euch noch interessiert, gerade so die ganzen aktuellen Themen wie Personalmangel etc., wie wirkt sich das so bei euch aus? Spürt ihr davon überhaupt was? Oder wie hast du das jetzt so im Gefühl, wie sich es jetzt so die letzten 1-2 Jahre jetzt so post-Pandemie-mäßig, sag ich jetzt mal, entwickelt hat?
Also direkt nach der Pandemie war es die überkrasse Herausforderung, weil wir über die Pandemie, also unser Aushilfsteam war vor der Pandemie, ich schätze mal, wir waren so 90 bis 100 Leute circa, größtenteils studentische Aushilfen, die bei uns an der Bar, an der Garderobe, am Einlass, im Security-Team oder auch hier im Backstage als KünstlerInnenbetreuung arbeiten oder auch Hands-Schichten, die tagsüber auf- und abbauen, die irgendwie Dinge verräumen, wegfahren, abholen. Also wir haben schon einen sehr, sehr großen Personalstamm immer gehabt. In der Studentenstadt wie Heidelberg sind es halt auch tatsächlich sehr viele StudentInnen. Da waren dann halt über die 2 Pandemiejahre, wo wenig bis gar nichts ging, waren sehr, sehr viele aus unserem Team, das wir vor der Pandemie hatten, die waren einfach fertig mit ihrem Studium. Mhm. Oder sind halt in die Heimat gezogen, weil alles online stattgefunden hat und die sich das Geld halt fürs WG-Zimmer sparen wollten. Oder mussten vielleicht auch, weil wir konnten ja zumindest im ersten Jahr 2020 eigentlich niemand wirklich weiter beschäftigen. Wir haben niemand gekündigt. Aber es war halt ja einfach so, dass die es gab halt hier keine Schichten, ja, die man arbeiten konnte. Ja. Und dementsprechend haben wir dann auch versucht, einige weiterzuvermitteln in andere Betriebe hier in Heidelberg oder auch in der Umgebung. Das hat auch teilweise funktioniert, dass sie dann da weitergearbeitet haben. Andere, bei uns haben die Leute früher im Schnitt viel, viel länger gearbeitet, als man das eigentlich so kennt. Also auch oft noch weit über das Studium raus. Ich würde mal sagen, so im Schnitt haben bei uns die Leute 4 bis 5 Jahre gearbeitet, was schon für Gastro sehr, sehr lang ist. Mega. Da ist, glaube ich, eher 1 bis 2 Jahre so der Standard für eine Aushilfe, wenn nicht sogar noch weniger. Und wir haben halt das aber auch auf dem Level immer mit den Leuten sehr, sehr familiär, das Team. Das war immer so, gerade wenn man nachts arbeitet, kennt ihr vielleicht auch so, das schweißt einen ja dann nochmal so zusammen, auch das, was man zusammen erlebt, dann haben sich hier auch immer ganz viel, haben sich irgendwie WGs draus gebildet, es gab auch immer mal Paare, es gibt mittlerweile, glaube ich, schon das ein oder andere Baby, was quasi auf die Halle zurückzuführen ist von Leuten, die sich hier kennengelernt haben, cool, während der Arbeit und also da jetzt dann auch eine Familie gegründet haben und die sind halt ganz, ganz viele und haben auch dann das so ein bisschen dann genutzt, um dann mal den Absprung zu schaffen, weil viele von denen haben auch dann schon einen festen Job gehabt, waren schon fertig mit dem Studium, sind hier in Heidelberg geblieben oder kamen vielleicht irgendwie auch aus der Ecke, haben einen festen Job gehabt und haben das dann hier bei uns noch so weiterhin, vielleicht in geringerem Umfang, so als Ausgleich zu ihrem 9-to-5-Job gemacht, vielleicht ein bisschen für die Urlaubskasse oder weil man sich sonst auch einen Wunsch erfüllen wollte und aber eigentlich auch schon so gemerkt hat, so jetzt langsam ist es eigentlich Zeit, ist ein bisschen zu viel, voll Zeit unter der Woche arbeiten, dann noch am Wochenende nachts. Da war das dann vielleicht auch nochmal so ein Cut und wir haben in dem Zeitpunkt oder zu dem Zeit, in dem Zeitraum schon, ich würde sagen, 95% von unserem Team verloren. Und dementsprechend und kein Neues in der Zeit, also es gehen ja immer ein paar, man holt wieder ein paar neue ins Team rein. Und da war halt auch früher immer der Wissenstransfer, ging vor allen Dingen aus dem Team raus, an die neuen Leute. Und die haben die so ein bisschen ausgebildet, gepusht. Und die neuen Leute wollten natürlich zu den coolen alten Hasen gehören. Und haben sich dann natürlich irgendwie auch dann bemüht, da möglichst schnell Teil des Teams zu werden. Und jetzt war es quasi, wie wenn man einen komplett neuen Laden aufmacht.
Ja.
Weil wir mit dem Personal gefühlt halt bei null angefangen haben. Wieder und dann musste man halt auf einmal wirklich richtig viel Zeit wieder in Schulungen, Ausbildung von den Leuten. Man musste in viel, viel mehr Details kommunizieren, was man so gar nicht mehr gewohnt war, weil früher kannten die Leute halt ganz viele Szenarien von verschiedenen Formaten, die wir hier haben, kannten die schon, da musstest du gar nicht groß was dazu sagen. Jetzt musstest du wirklich auch selber wir für uns nochmal in der Projektleitung lernen mit, was muss man alles kommunizieren, welche Informationen brauchen die. Man kann nicht mehr davon ausgehen, die wissen schon, was zu tun ist, sondern die brauchen diese Informationen alle. Und das war am Anfang schon echt schwierig. Das war allein dadurch ein immenser Workload, der zusätzlich zu der eigentlichen Arbeit, die man jetzt zu erledigen hatte, noch dazu kam. Und jetzt mittlerweile hat es sich echt gut eingespielt. Wir haben wieder ein sehr, sehr cooles Team. Jetzt über die letzten 2 Jahre zusammenbekommen, was auch gut zusammengewachsen ist und wir haben auch wieder so einen Vibe wie früher, dieses familiäre, man ist irgendwie befreundet, man unternimmt Dinge zusammen. So in der Vergangenheit waren das halt auch, da ist man auf ein Festival zusammengefahren, im Sommer an den See, hat irgendwie eine Wanderung zusammen gemacht, einen Spieleabend, einen Filmabend, solche Sachen. Das bieten auch wir hier vor Ort immer mal an in unregelmäßigen Abständen, dass wir manchmal so interne Feiern, Family and Friends nennen wir das, machen. Da darf jeder auch Freunde mitbringen, haftet auch so ein bisschen natürlich für die, dass die sich da benehmen und das sind dann manchmal eher so einfach eine Party, aber manchmal sind es auch wirklich so, wir wollen einen Filmabend machen, wir bieten irgendwelche anderen Themen an, die halt mal aufkommen, wo die Leute dann auch aus dem Team raus sagen mit, hey, wäre es nicht mal cool, wir machen irgendwie so einen Dattelabend und bringen so alte Spielekonsolen mit oder sowas. Oder was wir auch machen oder was teilweise auch aus dem Team kommt, das finde ich tatsächlich auch ganz cool. Die haben mal einen Tag der Talente organisiert. Da konnte einfach jeder, der wollte, konnte hier die Räumlichkeiten nutzen und auch andere Sachen von uns im Haus und konnte irgendwas vorstellen, was er gerne macht oder in dem er besonders gut ist. Von irgendwie Bartigen fotografieren, ja. Oder also das war wirklich spannend.
Diese US-Talentshow, wenn man so aus dem Film kennt.
Ja, aber gar nicht so auf einer Bühne quasi, ja, vor allen anderen, sondern jeder hatte so einen Stand und dann konnte man sich im Vorfeld so ein bisschen entscheiden. Da gab es auch so einen Kochworkshop hier unten im Backstage. Wer hat irgendwie Lust auf was und konnte sich vorab schon mal so ein bisschen was melden. Dann hat man dann auch, haben wir das erste Mal gemerkt, so, manche Dinge brauchen irgendwie länger, weil irgendwas trocknen muss zum Beispiel oder so. Dann habe ich nochmal Zeit, da drüben auch noch mit reinzuschnuppern. Das war ganz nice. Und da merkt man dann auch schon wieder so, wie das Team so zusammengewachsen ist, dass die aus sich raus auch solche Dinge veranstalten. Und wir haben natürlich auch noch ganz viele andere Angebote, die wir jetzt auch seit der Pandemie vor allen Dingen verstärkt anbieten, wie Schulungen zu Mental Health, dass man halt auch, weil das ist ja auch so ein bisschen das wie ich quasi, was ich mal so angeschnitten hatte, als ich hier angefangen habe. Und dadurch, dass es sich ja nicht so wie so ein normaler 9-to-5-Job anfühlt, kann man sich hier halt auch im Zweifel mal drin verlieren, dass man dann, da wird noch jemand für eine Schicht gesucht, der möchte noch tauschen, ja klar, ich habe Bock, aber man braucht hier und da auch einen Ausgleich und Zeit für sich und so. Und jetzt nicht nur das war jetzt ein Thema, sondern auch generell Mental Health, sowas bieten wir an. Wir machen so Awareness-Schulungen zusammen mit Nachtsam. Wir bieten Erste-Hilfe-Kurse an. Wir haben auch noch eine ganze andere Reihe von Workshops in der Pipeline, wo wir auch quasi nochmal so Zusatzangebote für MitarbeiterInnen schaffen wollen. Und genau durch solche Dinge, glaube ich, sind wir, mal abgesehen davon, was der Job so hier mit sich bringt, schon auch ein sehr attraktiver Arbeitgeber. Und können damit halt einfach punkten bei den Leuten, dass die halt merken, so, das ist nicht einfach nur irgendjemand, wo es uns rein um die Arbeitsleistung geht. Und die sollen zur Schicht kommen, ihre Arbeit machen und danach wieder gehen und sonst ist uns alles egal, sondern wir haben immer ein offenes Ohr für die, also die Cutter, die bei uns vor allen Dingen sich um das Personal kümmert, die ist so ein bisschen sowieso die Mutti für die alle, auch wenn es schon glaube ich, auch für sie teilweise eine Herausforderung ist, macht die das unglaublich gut. Und ich glaube auch, dass die zum Großteil dafür auf jeden Fall die Credits verdient hat, dass wir so schnell wieder so ein cooles Team zusammenbekommen haben und auch nach wie vor halten können. Die hat dann auch so eine wöchentliche Sprechstunde zum Beispiel mittlerweile eingerichtet, wenn irgendjemand irgendwas hat. Und dann kommen die auch teilweise mit privaten Sachen, wo die halt irgendwie sagen, ey, das und das ist. Und das hat vielleicht dann aber auch mal Auswirkungen auf meine Arbeit. Und deswegen will ich eigentlich nicht mehr so viel nachts arbeiten. Findet man vielleicht auch Sachen, die man hier tagsüber machen könnte. Und solche so Themen kommen dann auch hier und da mal aus dem Team. Ja. Und da ist vor allen Dingen halt die Cutter die Person, die sich dann dem auch annimmt. Und ich glaube halt, diese Wertschätzung, die man darüber an die MitarbeiterInnen transportiert, die kommt halt an und dementsprechend fühlt man sich hier wohl und arbeitet hier auch gerne. Ja. Deswegen glaube ich auch, dass wir es auch wieder schaffen werden von dem Schnitt, den wir früher hatten, dass jemand dann doch auch relativ lange hier arbeitet, was als Arbeitgeber irgendwie hat, das Nonplusultra ist, wenn man mit der jeweiligen Person natürlich zufrieden ist, dass die das Haus kennt, die Abläufe, die Aufgaben, die ganzen verschiedenen Bereiche, wie man was angeht. Je länger jemand hier in einem Bereich arbeitet, desto besser wird er ja hoffentlich da drinnen und desto selbstständiger kann er im Zweifel auch arbeiten und davon profitiert man ja auch nur. Also es ist ja eigentlich auch im Interesse von als ArbeitgeberIn, die Leute dann dementsprechend so zu halten und zu motivieren.
Ja, auf jeden Fall, diese Benefits ist ja jetzt mittlerweile, sag ich jetzt mal so in aller Munde, dass die direkt korrelieren mit der ganzen Mitarbeiterfluktuation und umso mehr Benefits man halt bietet, ich finde es, also man muss sich übertreiben, aber man muss halt einfach so einen guten Ausgleich finden, dass man den Mitarbeitern halt auch einfach was bietet, was sie gerne haben möchten und gerade solche Sachen, wie du gesagt hast, gerade solche sozialen Aspekte oder privaten Aspekte auch, dass man da einfach wirklich mit jemandem reden kann, finde ich auch bestimmt, finde ich auch mega wichtig und spricht auch bestimmt mega viele an.
Ah, absolut, ja.
Und ich denke mal eben auch diese Fluktuation, was du angesprochen hast, wir hatten vorhin mal, um den Bogen darauf wieder zu spannen, hast du ja gesagt, dass du hier so ein bisschen deine systemgastronomischen Einflüsse hast einspielen lassen. Und das hat man auch gesehen, dass so ja das ganze System sehr strukturiert ist, dass überall Schilder hängen, dass das nicht missverständlich ist. Kannst du mal darüber erzählen, wie du da deine Einflüsse hast rein... reingebracht hast.
Ja, klar. Also dadurch, dass wir halt auch einfach so ein großes Team von mittlerweile wieder über 100 Aushilfen sind, ist es natürlich auch schwer, gerade diesen Wissenstransfer, von dem ich gerade eben gesprochen habe, auch gerade ins komplette Team zu bringen. Und auch gerade wenn man neu hier kommt, wird man vielleicht schon erschlagen davon, was hier alles gibt, weil wir halt quasi nicht ein normaler Club oder Disco sind, die Donnerstag, Freitag, Samstag immer das Gleiche hat, wo man relativ schnell wahrscheinlich reinkommt, weil die Veranstaltungen immer 1:1 die gleichen sind. Das ist bei uns oft ähnlich, aber halt doch immer so. Gibt es dann die kleinen, feinen Unterschiede. Und was man auch gemerkt hat, wenn man den Leuten eine Struktur vorgibt, dann die nehmen das erstmal dankbar an. Klar, der eine oder andere denkt sich, also warum gibt es jetzt hier eine Regelung und da eine Vorschrift? Gerade auch als ich hier angefangen habe, gab es davon wesentlich weniger. Und da musste ich auch erstmal so ein bisschen quasi mich dafür verkämpfen, dass die Leute verstehen, ich will denen nichts Böses oder will denen nicht auf den Sack gehen oder so, sondern die profitieren davon, wenn die Leute wissen, wo die Sachen hinkommen und dann bei der nächsten Schicht, wenn du kommst, ist es alles da, wo es sein soll und du musst nicht erst nochmal die Gastro aufräumen und deine Sachen zusammensuchen, sondern es ist klar, wo das zu stehen hat und das wird nach Ende der Schicht kontrolliert, dass das auch alles dort steht und sauber ist und ordentlich ist und ja, das, man hat jetzt auch in der Dimension mittlerweile gemerkt, dass es ohne gar nicht quasi geht oder würde wahrscheinlich schon irgendwie gehen, aber wir hätten ein deutlich schwereres Leben, beziehungsweise die Aushilfen vor allen Dingen, die ja in den Bereichen primär auch arbeiten. Und ja, ich liebe einfach Struktur. Also ich bin so ein Mensch, so ganz klar irgendwie strukturiert, geordnet alles, es ist klar kommuniziert. Und auf der anderen Seite merkt man dann aber auch, wenn man da quasi so, ich sag jetzt mal, durchreguliert alles, dann erzieht man natürlich auch die Leute so ein bisschen zur Unselbstständigkeit. Wenn dann eine Sondersituation oder so ein Fall kommt, dann, ich habe jetzt gar keine Info vom Phil dazu bekommen oder hat der Phil irgendwo ein Schild gemacht, wo es draufstehen könnte, sondern und dann stehen die dann auf einmal so allein auf weiter Flur und wissen dann halt nicht links, nicht rechts. Und das ist so ein bisschen auch so, wo auch ich dann mit der Zeit gelernt habe, man muss so einen gesunden Mittelweg finden, so ein bisschen eine Struktur und man muss auch schaffen, den Leuten zu vermitteln, was so ein bisschen die Erwartungshaltung ist an eigentlich alle möglichen Situationen, die es geben kann oder halt auch an ihr Aufgabenfeld, das sie haben, damit sie dann quasi grundsätzlich wissen, was zu tun ist, aber auch in einer Ausnahmesituation dann immer noch die Sicherheit haben, dass sie jetzt auch mal alleine die richtige Entscheidung treffen können. Und das ist sowas, das merkt man halt jetzt auch dann hier und da mal so ein bisschen mit, wenn man vielleicht hier und dann ticken zu viel mit dieser Struktur da in den Bereich reingegangen ist, dass man dann den Leuten so ein bisschen dieses selbstständige Denken auch wegnimmt, weil die es halt einfach nicht gewohnt sind, auch mal selbst eine Entscheidung treffen zu können. Und man die dazu dann wirklich aktiv ermutigen muss mit, trau dich, denk einen Moment nach, egal was du tust, dir wird keiner den Kopf abreißen.
Ja.
Ich werde vielleicht nachfragen und dann erklärst du mir den Gedankengang und dann können wir es ja im Zweifel zusammen aufdröseln und sagen, war schon erstmal die richtige Richtung, dann bist du aber vielleicht doch falsch abgebogen. Guck mal, beim nächsten Mal machst du es aus den Gründen so. Also gerade auch, wenn man den Leuten viel erklärt, warum man bestimmte Dinge macht, hilft es enorm fürs Verständnis,
Fall, ja,
dass die Leute dann beim nächsten Mal die Dinge richtig machen oder wenn dann was kommt, die auch wissen, okay, ich verstehe, was eigentlich erwartet wird von mir. Nur jetzt gerade in der besonderen Situation muss ich es aber halt dann doch so machen. Und dann passt es in der Regel eigentlich auch immer.
Ja, ich denke, dass das schon auch so eine gewisse Richtung gegeben wird, dass die Intuition dann einfach den Rest erledigt. Und wie du selber gesagt hast, wenn man dann auch weiß als Arbeitskraft sozusagen, dass man da nicht direkt hier Stress bekommt, weil man den falschen Handgriff dann gemacht hat, ich glaube, das ist dann auch einfach die halbe Miete, dass es dann einfach entspannter Vibe halt einfach ist zwischen den ganzen Leuten. Hast du noch was ansonsten?
Gerne, also wir haben jetzt viel über Mitarbeiter geredet, mich würde noch interessieren, wie die Kundenbindung oder auch in dem, also bei euch in dem Fall vielleicht der Aufbau der Fan-Community aussieht, also wie haltet ihr eure Gäste, eure Fans bei euch oder wie baut ihr das überhaupt erst auf? Ja?
Na, ich glaube halt grundsätzlich kommt es aus zwei Ecken, zum einen halt dem Programmatischen, was wir hier anbieten, dass wir halt damit einfach bestimmte Leute ansprechen. Wir haben aber auch echt Leute, und das fällt dann auch auf, die kommen gefühlt grundsätzlich in die Halle, egal was abends ist, ob das jetzt eine 90er-Party oder ein Drum-Bass ist. Die haben halt Bock auf Party, die wollen unter Leute sein und die Halle finden sie halt eh cool, da fühlen sie sich irgendwie wohl, so ein bisschen hier zu Hause. Und ich glaube, damit punkten wir halt einfach so, dass wir dann doch vielleicht gute GastgeberInnen einfach sind und die Leute dann sagen, so Musik ist schon auch cool oder was da stattfindet, aber ich habe halt einfach Bock, da meinen Abend oder mein Wochenende zu verbringen. Das ist mein Ausgleich. Und dass wir dann vielleicht da an erster Stelle stehen. Ich glaube auch grundsätzlich, das kommt dann vielleicht auch so ein bisschen wieder aus diesem Strukturierten, machen wir auch ansonsten so an den ganzen Positionen einen mehr oder weniger guten Job und fallen damit auch auf. Ich hatte mal vor Jahren das Beispiel, da war ich in einer anderen Location, nach einem Konzert an der Garderobe und es ging einfach nicht voran. Also das hat extrem, die waren zu wenig hinter der Garderobe und dann da auch irgendwie so gefühlt von ihrem eigenen System so ein bisschen überfordert. Und vor mir und meiner Freundin stand so ein Pärchen, da hat sie dann auch zu ihm gesagt so, ja, ist halt nicht die Halle. Wo ich mir halt auch dachte so, ey, Bombe, das ist genau das, was ja. wir eigentlich wollen, dass wir so wahrgenommen werden, dass wir hier einen guten Job machen, dass wir uns bemühen, dass wir versuchen, hier mit Geschwindigkeit, mit Freundlichkeit, mit diesen ganzen Klassikern halt so zu punkten, die man halt immer so in der Hospitality irgendwie hat.
Ja.
Und ich glaube, das gelingt uns eigentlich ganz gut. Und das ist so ein bisschen der Faktor, warum wir für schon überwiegend viele Leute dann schon auch so ein bisschen so ein Wohnzimmer sind. Natürlich gibt es auch hier einfach in der Region gar nicht mehr so viele Locations. Gerade jetzt auch in Heidelberg haben in den letzten 10 Jahren auf jeden Fall deutlich mehr Clubs zugemacht, als dass sie aufgemacht haben. Oder halt generell ähnlich geartete Locations quasi, wo man dann auch so ein bisschen irgendwie halt sagt, da kann man tanzen, da läuft Musik, da gibt es vielleicht auch mal ein Konzert. Das spielt da vielleicht zu einem kleinen Bruchteil auch noch mit rein. Ja, und dann halt einfach durch die Vielzahl der Formate und Veranstaltungen, die wir hier haben, bieten wir halt einfach für ganz viele Leute was an. Und dann kommt das halt alles zusammen mit, das Programm ist cool, die Location ist cool, hier klappt und funktioniert irgendwie alles. Wir haben ein offenes Ohr auch für die Leute am Abend. Wir gehen so ein bisschen auch immer mit der Zeit, sei es jetzt irgendwie mit dem Cashless. Wir haben jetzt auch seit jetzt einer ganzen Weile bei jeder Veranstaltung eigentlich ein Awareness-Team oder Awareness-Personen, die angesprochen werden können, wenn es irgendwelche Probleme gibt, wo man jetzt dann auch vielleicht auch nicht zwingend irgendwie die Securities direkt ansprechen möchte, weil das ja vielleicht für den einen oder anderen auch nochmal eine Hemmschwelle ist, so zu einem Security zu gehen und zu sagen, ich fühle mich irgendwie unwohl und ich weiß es aber auch gar nicht so, ob ich jetzt will, ob das an der Person liegt oder ob die Person jetzt rausgeschmissen werden soll, sondern ich brauche jemanden, mit dem ich irgendwie kurz quatschen muss oder ich habe zu viel getrunken und irgendwie komme ich gerade nicht klar. So, das sind so Sachen halt irgendwie, wo wir halt dann auch, glaube ich, hier und da mal zeigen, so uns ist auch so das Wohlergehen unserer BesucherInnen beziehungsweise auch die Experience am Abend ist uns wichtig und ist uns auch was wert, dass wir dafür Geld in die Hand nehmen und Leute ausbilden und schulen und dann auch bei den Veranstaltungen abstellen und wir nicht quasi nur darauf aus sind, hier aufzumachen und den letzten Cent aus den Leuten rauszupressen, wie es ja dann doch immer mal in der einen oder anderen Location oder gerade auch oft in Konzertlocations, sage ich jetzt mal, aber als halt in Clubs oder sowas ist, wo das extrem halt einfach nur auf finanziellen Erfolg getrimmt ist. Und vielleicht brauchen die es auch und es geht nicht anders, so will es jetzt auch gar nicht schlecht reden, aber wir sind zum Glück in der Lage halt, manche Dinge anders zu machen und haben auch da ein großes Glück mit unseren Gründern beziehungsweise mit der Geschäftsleitung, dass sie selber auch immer mal wieder solche Dinge anstößt, andere Sachen in Frage stellt, uns auch immer so dazu ermutigt oder halt auch die Freiräume gibt, solche Dinge halt mal anzugehen und auszuprobieren und sich da Gedanken zu machen und sich damit zu beschäftigen.
Ja, definitiv.
Ja, diese Liebe zum Job würde ich es fast schon nennen, ja, die wir alle haben, egal ob im Restaurant oder an der Rezeption oder an der Bar, die ich dem Gast weitergebe, fehlt oft im Club.
Ja, mhm. Ja. Aber hier ist es gar nicht so.
Ja, das ist ja genau, das ist der Punkt. Ja.
Krass, ja. Weil ja, wie oft kriegst du einfach in irgendeiner Bar oder so oder an der Bar in einem Club einfach nur die Flasche hingeklatscht und ja, zahlst dann für die Flasche 7 € oder so.
Ja, und oft fällt es vielleicht nicht direkt im ersten Moment auf, ja, dass ich sage, ja, oh, okay, wie freundlich ich von der Security heute begrüßt wurde oder so. Aber so, wenn man am nächsten Tag, tut man ja immer den Abendrevue passieren lassen daheim dann. Und so dieses Gesamtbild einfach, ja. Der ganze Abend so diesen Eindruck gemacht hat, dann machst du schon was her.
Das fängt an der Schlange an.
Klar.
Ja.
Das ist auch meines Erachtens die Visitenkarte. So, das ist ja der erste Kontakt und in der Regel auch der letzte, wenn jemand nach Hause geht, was die Leute mitnehmen, was vielleicht irgendwie hängen bleibt oder wie der Abend für die beginnt. Ja. Und es ist ja auch so ein bisschen schon Teamsport irgendwie so weggehen, so kann man sagen. Das geht ja in beide Richtungen. Ja. So, man kann ja nicht selber erwarten, dass alle Leute zu einem Arsch freundlich sind, aber man selber ist halt die ganze Zeit so das größte Arschloch. Klar. Und benimmt sich halt daneben und denkt dann, aber warum sind die Leute nicht freundlich zu mir? Ja? Also es geht halt natürlich in beide Richtungen. Ja. Und ja, und da feedbacken wir halt natürlich auch immer viel unsere Leute und teilen das denn mit positiv wie negativ. Also gibt es ja natürlich immer beides auch. Und das ist auch wichtig, dass man sich dann natürlich mit auseinandersetzt, um was zu verändern zum Positiven.
So, dann würde ich sagen, gehen wir weiter zur Storytime.
Storytime. Ja, so eine richtige, ich habe, nachdem ihr mir das vorhin kurz gesagt hattet, da habe ich noch nachgelegt, ich habe auf die Schnelle jetzt so...
Es war sehr spontan, ja. Es war sehr spontan heute.
Eher ist es so eine Vielzahl von Storys, die man erzählen könnte, aber vielleicht nicht unbedingt will. Und ich hätte vielleicht eher einen Funfact, der zumindest ich irgendwie mich immer fasziniert oder mich auch irgendwie so ein Stück weit immer mal beschäftigt hat. Das Gebäude ist ja der alte Güterbahnhof hier von Heidelberg. Und mein Opa hat hier schon gearbeitet als Bahnpolizist. Bis in die 70er, glaube ich, müsste das auch dann gewesen sein, also bis das zugemacht hat. Und dann die Bahnpolizei, glaube ich, beim Zoll oder Bundesgrenzschutz irgendwie drin aufgegangen ist. Deswegen ist es so ein bisschen so ein Familiending quasi auch. Mega, wenn ich so weiß, mein Opa, der nicht mehr lebt, ist hier früher halt auch immer zugange gewesen und ist hier schon in der Halle über den Gussasphalt gelaufen. Deswegen vielleicht auch so ein bisschen Schicksal, dass ich hier irgendwann dann gelandet bin.
So, das ist auch mega cool. Also generationsübergreifend einfach an der gleichen Ort und Stelle gelandet.
Ja, in einem komplett anderen Business irgendwie. aber deswegen, das ist so mein Funfact auch immer so zur Halle.
Auch wenn man überlegt, so, wir hatten es ja vorhin auch über die Bahnstadt selbst in Heidelberg, wie viel sich gewandelt hat, wie viel weg ist und dass genau der Spot noch da ist, wo dein Opa gearbeitet hat. Das ist, glaube ich, echt.
War ja auch nie oder Schicksal, war ja ganz, ganz lange nicht gegeben. Ja. Umso besser oder umso cooler halt so, dass es jetzt noch so
mega, ist. Mega, dass genau das hier überlebt hat, während rum ein, ich will jetzt nicht Hochhaus sagen, aber ein Gebäude nach dem.
Fühlt sich hier fast und da schon Heidelberg, ein bisschen so an,
dass hier ein Hochhaus nach dem anderen hier aus dem Boden gestampft wird, umso cooler. Ja, ansonsten würde ich sagen, falls ihr sonst nichts mehr habt, über was ihr reden wollt.
Ich habe, glaube ich, sehr viel erzählt.
Ja, genau, das ist der Sinn. Ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall.
Ja, sehr gerne. Danke für die Aufnahme. Danke für die Einladung und für das spannende Format.
Ja, und danke, dass wir hier sein durften, dass man hier alles, den ganzen Backstage zu sehen, was hier alles dazugehört, und so ein bisschen Inside-Infos zu bekommen. Ich denke, hier konnte jeder jetzt was mitnehmen, mal ein bisschen, mehr auch drüber nachdenken, was eigentlich im Nightlife auch wirklich passiert im Hintergrund, dass ihr einen geilen Abend habt und dass das auch jeder wertschätzt und dass jeder halt auf jeden Fall eine gute Zeit hat und halt weiß, dass hier Leute auch wirklich sich richtig viel Mühe geben, so wie ihr. Ja.
Genau, es ist halt nicht einfach nur die Tür aufschließen und das klar machen, sondern da steckt sehr, sehr viel dahinter. Ja.
Ja, auf jeden Fall und das kann man auf jeden Fall hier nur weiterempfehlen. Also wenn ihr aus Heidelberg seid und noch nie hier wart, wird es allerhöchste Zeit und mega coole Events hier. Vielleicht ist da was für euch dabei. Vielleicht auch jobtechnisch. Auf der Seite sind auch Stellen ausgeschrieben, haben wir gesehen. Da gerne auch mal drüber schauen. Vielleicht findet sich da irgendwas, sei es ein duales Studium, Aushilfe oder sonst was, was gerade gesucht wird. Ansonsten würde ich jetzt hier einen Cut setzen. Ich übergebe das letzte Wort an euch.
Ja, ich sage danke. Auf jeden Fall war eine sehr interessante Aufnahme, auch die Führung davor. Ja, und ich lasse dir gerne das letzte Wort, Phil.
Ja, auf jeden Fall danke für die Einladung, freue mich immer, wenn ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kann, erzähle auch immer gerne, verliere mich da manchmal auch in manchen Schachtelsätzen, ich hoffe, man konnte mir folgen. Freut mich auf jeden Fall, dass ihr auf uns zugekommen seid und uns als interessanten Partner für würdig geachtet habt für euer Podcast-Format und ich bin mal sehr, sehr gespannt auf dann das fertige Produkt.
Ich auch.
Wenn ich es auch nochmal zu hören bekomme.
Alles klar, dann vielen Dank fürs Zuhören auch an euch. Schaut in die Beschreibung, dort habt ihr alle Infos, die Website etc. Und ansonsten hören wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Dankeschön. Ciao, ciao.
Ciao.
Tschüss.